Also freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Stell mich ganz kurz vor für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin heute mit meiner Frau Regina da. Die sitzt in der dritten Reihe von vorne, ganz außen. Wir sind Teil der Gemeinde in Aufham oder wir dürfen dort Teil sein und richten oder dürfen ganz herzliche Grüße an euch alle ausrichten. Und wenn es für euch okay ist, mache ich das gleich im Umkehrschluss. Also ich würde sehr gerne nächsten Sonntag von euch liebe Grüße ausrichten. Und nehme ich mit, danke. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir bekannte Gesichter sehen und aber auch unbekannte. Ja, das gehört irgendwie dazu zur Gemeinde, dass was passiert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir das letzte Mal circa vor einem Jahr hier gewesen sind. Es sind sehr viele schöne Eindrücke hängen geblieben. Und vor allem der, dass es sehr lebendig war, was damit zu tun hat, dass unter anderem so viele Kinder hier waren, so wie es heute irgendwie auch der Fall ist. Die sind jetzt alle gut aufgeräumt da hinten. Und das ist total wichtig für Gemeinde und uns hat es total gefallen. Und bei uns in der Gemeinde ist es leider nicht so. Wir haben nur noch 3 Kinder, 2 können noch nicht einmal reden und 1 ist im Kinderstundenalter. Und wenn ihr in eurem Gebet einmal eine Minute noch übrig habt und immer wisst, was ihr beten sollt, dann dürft ihr gerne an uns als Gemeinde in Aufham denken und vielleicht, so Gott mag, passiert irgendwas. Natürlich sind wir auch selbst in der Verantwortung, aber genau, für Nachwuchs und vielleicht sogar für junge Familien, die dazukommen. Ich weiß es nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall Schwung. Das tut der Gemeinde gut. Ein weiterer Eindruck, der bei mir noch hängen bleibt, wenn ich an die Gemeinde bei euch denke, das ist die Gründung. Das ist, glaube ich, jetzt fast 3 Jahre her drüben im Heftersaal. Und da weiß ich noch ziemlich genau, wie diese Betreiberin, die war auch Teil bei dem Ganzen, die war ganz entzückt drüber, über diese Gemeinschaft und hat gesagt, ihr seid voll die netten Leute oder Geschwister, wie ihr euch nennt. Die war richtig aufgedreht und das war echt nett, wie die gesagt hat, ihr seid voll die netten Geschwister. Die Frau, die hat was gemerkt, nämlich dass bei diesen ganzen verschiedenen Ansprachen von den verschiedenen Brüdern aus den umliegenden Gemeinden, da hat jeder so einen Beitrag geleistet. Und ganz oft sind so Worte gefallen wie wir, gemeinsam, uns und auch Geschwister, relativ oft. Und diese Frau hat gemerkt, dass da zwischen den ganzen Leuten eine tiefe Verbundenheit herrscht und eine ganze Familienverbundenheit, eine familiäre. Und diese familiäre Verbundenheit, die sie da wahrgenommen hat, die besteht durch einen gemeinsamen Vater, zu dem Menschen eine Beziehung haben dürfen. Dieser Vater ist Gott. Und um diese Familienzugehörigkeit soll es heute ein bisschen gehen, beziehungsweise was diese Beziehung zwischen Mensch und dem Gott, also dem einzelnen Menschen, bedeutet. Und ich möchte mich da an einigen Versen von Johannes orientieren, sowohl aus seinem Evangelium als auch aus seinem ersten Brief. Und ich beginne gleich mal am Anfang, wo Johannes in seinem ersten Brief schreibt, im Kapitel 3, Vers 1, für jeden, der es mitlesen möchte. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Also Johannes schreibt hier davon, dass er und gewisse andere Leute Gottes Kinder sind. Der Brief, der richtet sich jetzt nicht an leibliche Geschwister, also an Brüder und Schwestern, sondern in dem Fall höchstwahrscheinlich an einige Gläubige aus einer Provinz in Asien. Man weiß es nicht ganz genau, aber das vermuten die ganz die schlauen Bibelausleger. Und diesen Christen, denen er dort schreibt, den führt er ganz deutlich vor Augen und unterstreicht nochmal diese beeindruckende und wunderbare Tatsache, dass Gott an seinen Geschöpfen so sehr interessiert ist und sie für ihn so sehr von Bedeutung sind, dass sie seine Kinder sein sollen. Also er sagt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und derselbe Johannes schreibt am Anfang von seinem Evangelium, das sind sehr bekannte Verse, wer es aufschlagen mag, im Kapitel 1, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In dem Vers wird ziemlich deutlich klar, dass ein Mensch nicht ganz automatisch den Kind-Gottes-Status hat, sondern dass damit eine persönliche Entscheidung verbunden ist. Nämlich so, wie es hier zumindest heißt, ihn aufnehmen und an seinen Namen glauben. Und da werde ich später noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was damit gemeint ist, ihn aufzunehmen und an seinen Namen zu glauben. Aber mit dem Zusatz in dem Vers, und wir sind es, wird deutlich, dass Johannes sich in dem Brief an Menschen richtet, die genau diese Entscheidung schon getroffen haben. Er redet zu Menschen, die schon den Sohn Gottes Status haben. Und die ersten zwei Verse von dem Brief möchte ich einfach mal mit euch lesen. Also 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Johannes beginnt seinen Brief mit der Grundlage für die Botschaften, die jetzt kommen, die er in diesen Brief da reinpackt. Und diese Grundlage, die ist der Person Jesus Christus, der, der schon von Anfang an war. Das ist die Grundlage für das, was er jetzt schreibt. Und der Johannes hat diesen Jesus Christus selbst erlebt. Und er streicht es noch einmal, er unterstreicht es, damit, dass er sagt, er hat ihn selber gehört, selbst gesehen und berührt. Und in dieser Person Jesus wurde die Botschaft vom ewigen Leben an die Menschen überbracht. Und Johannes berichtet jetzt nicht von irgendeiner Überlieferung oder von irgendwas, das er irgendwo gehört hat, sondern dieser Johannes, von dem wir lesen, der war selbst live dabei, er war Augenzeuge der ersten Stunde, hat diesen Jesus selbst erlebt. Und die Situation, in der Johannes gerade diesen Brief reinschreibt, das ist schon einige Jahre später, nachdem Jesus auf der Erde war, die Situation ist manchmal heikel. Es wird aus späteren Abschnitten in dem Brief hervorgehen, dass einige Leute verunsichert werden durch andere, die verkehrte Dinge reden oder die irgendwas dazufügen, die das Evangelium verdrehen und Zweifel aufbringen bei den Christen. Und es geht so weit, dass sie sich selber die Frage stellen, sind wir schon errettet oder noch nicht? Sind wir Kind Gottes oder nicht? Und in dieser Situation schreibt Johannes, ein Zeuge der ersten Stunde, der Jesus selbst persönlich erlebt hat, hinein. Dieser Johannes und die anderen Apostel, die hatten ja dieses Vorrecht, Jesus zu kennen und haben unglaublich viel gelernt. Das ist ja spannend, in den Evangelien zu lesen, was da alles passiert. Und man sieht dort auch, wie die Jünger irgendwie im Glauben immer fester geworden sind und gelernt haben, Prüfungen zu bestehen. Und ja, damals kam es schon vor, genauso wie leider noch heute, dass Wahrheiten verdreht werden und irgendwie Leute verunsichert werden. Und die Botschaft, die Johannes jetzt verkündet, seinen Geschwistern dort in dieser Provinz, die hat den Hintergrund, dass er Jesus selber kennt und er hat irgendwie Erfahrungen gesammelt und Schätze bekommen, die er seinen Geschwistern weitergeben möchte. Und er hat ein sehr großes Anliegen für sie und das lesen wir auch in den nächsten zwei Versen. Ich möchte weiterlesen im Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Damit eure Freude völlig sei. Es gibt einige Bibelübersetzungen, eine weniger, der heißt, damit unsere Freude völlig sei. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Er schreibt hier, er möchte, dass diese Geschwister, an denen er schreibt, diese völlige Freude erleben, wie er sie selbst schon erlebt hat. Also nochmal, durch dieses Verhältnis, das Gott dem Menschen anbietet, dieses Vater-Kind-Verhältnis, ist es jetzt möglich, mit Gott persönlich Gemeinschaft zu haben. Und diese Gemeinschaft, die erlebt Johannes selbst. Er hat Jesus als Menschen erlebt, er erlebt es aber auch jetzt noch, diese Gemeinschaft. Und das wirkt irgendwie, als wäre das eines seiner Hauptanliegen für die Geschwister, die ihm so wichtig sind, dass die diese Gemeinschaft genauso erleben. Also ich wiederhole nochmal, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig vollkommen sei. Das wünscht er sich für sie, dass sie auch in dieser tiefen Gemeinschaft leben können. Und halten uns nochmal vor Augen, dass das jemand sagt, der Jesus höchstpersönlich erlebt hat und mit ihm selbst in tiefer verbundener Gemeinschaft steht. Also er redet hier nicht irgendwas, sondern er bezeugt es von sich selbst. Und Menschen haben oft eine eigene Vorstellung davon, was wirklich erfüllt und vollkommene Freude bereitet, das wissen wir. Egal, ob das jetzt irgendeine Art des Vergnügens ist oder körperliche Befriedigung auf verschiedenste Art und Weise, Anerkennung oder Ruhm, Ehre oder sonst was. Das sind Dinge, um die sich Menschen oft bemühen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie einen Durst löschen in ihnen. Aber die wirkliche Freude und die Erfüllung, das schreibt uns jemand, der selbst erlebt hat, die finden wir in der Gemeinschaft mit Gott. Gott, der einen Menschen mehr lieben kann, als der Vater seinen Sohn jemals lieben kann. Und diese Gemeinschaft, die scheint ganz offensichtlich kein Selbstläufer zu sein. Also das geht nicht von alleine. Das ist vielmehr was, wonach es sich irgendwie auszustrecken lohnt, danach zu streben. Ansonsten wird der Johannes da nicht schreiben, die schreibe ich euch, damit ihr Gemeinschaft habt. Also ihm ist es ein Anliegen, dass diese Christen in diese Gemeinschaft kommen, wenn sie es nicht sind, und das voll und ganz erleben, weil das das vollkommene Freudige ist. Ich möchte kurz mit euch ein bisschen überlegen, was Gemeinschaft eigentlich sein kann. Jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich mit einem Bus fahre oder mit einem Zug, ganz egal, und da sitzt jetzt noch ein anderer Mensch in meiner Nähe, am gleichen Ort, wir sind zusammen dort, ist das dann schon Gemeinschaft? Vielleicht auf der niedrigsten Ebene, aber das ist nicht die tiefste Gemeinschaft, die es geben kann. Wenn ich mit einem Arbeitskollegen im gleichen Raum sitze, jeder isst zu seinem Essen und wir unterhalten uns so beiläufig über oberflächliche Dinge, über die Arbeit, das Wetter, über vielleicht sogar Fußball, dann ist es zwar schon ein bisschen mehr als dieses Beispiel in einem Bus, aber dann ist es noch keine tiefe Gemeinschaft. Ganz anders ist es beispielsweise, wenn ich mit meiner Frau oder mit einem guten Freund ganz bewusst Zeit verbringe. Wir kennen uns gegenseitig, man lässt sich dann am Leben gegenseitig teilhaben. Man hat Dinge, für die man gemeinsam Zeit und Kraft und Energie investiert. Wenn man sich ernsthaft füreinander interessiert und man auch für das Wohl des anderen besorgt ist, ihr kennt es. Wenn man gemeinsam Dinge erlebt und gemeinsame Interessen verfolgt, wenn man gemeinsam betet, wenn man sich gegenseitig Mut machen kann und trösten oder wenn man sich korrigieren kann, wenn einer Fehler macht, ist genauso wichtig, dann ist das schon eine viel tiefere Form von Gemeinschaft. Ich hoffe, ihr dürft es erleben. Und ich finde das gar nicht so einfach, Gemeinschaft mit eigenen Worten irgendwie zu definieren. Möchte ich jetzt auch gar nicht, aber man könnte zumindest mal sagen, dass es förderlich sein kann. Also es gibt Dinge, die für Gemeinschaft förderlich sein können, und genauso es gibt Dinge, die Gemeinschaft betrüben können. Es ist zum Beispiel sehr förderlich, denke ich, für Gemeinschaft, wenn man sein Gegenüber kennt, wenn man mit ihm vertraut ist, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat, was diese Person mag, was nicht, kann man darauf Rücksicht nehmen. Und ja, desto besser man jemanden kennt und desto vertrauter das Verhältnis ist, desto tiefer kann man sich auch austauschen und dann von dieser Gemeinschaft profitieren. Und es gibt genauso gut einen Haufen Dinge, die Gemeinschaft nicht fördern. Ein ganz einfaches Beispiel, das kennt ihr alle, das ist dieses Gerät, das mittlerweile an unsere Hände festwächst, das Handy. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in unserem Umfeld, wenn wir beieinander sind und reden, egal ob es beim Essen ist oder irgendwo anders, wir haben Gemeinschaft und einer hat die ganze Zeit tut so rum und hat nur so eine halbe Aufmerksamkeit, das ist irgendwie nicht förderlich. Ich meine, man verzeiht sie mir, aber es wäre irgendwie netter, wenn jeder den Fokus auf den anderen hat und nicht mit den Gedanken teilweise woanders ist. Also es gibt viele Dinge, die Gemeinschaft fördern und Dinge, die Gemeinschaft nicht fördern. Aber Es soll ja eigentlich um die Gemeinschaft zu Gott gehen. Und da brauchen wir uns gar nicht den Kopf drüber zu verbrechen. Die Bibel selber spricht da relativ eindeutig drüber. Und ich möchte einfach weiterlesen im Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also Johannes beginnt jetzt seine Ausführung mit einer ganz markanten Eigenschaft Gottes. Fängt auf einmal an, davon zu reden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Ja, wie meint er das, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm? Der Johannes, der redet hier absolut, also er sagt, keine Finsternis, null. Man könnte ganz einfach sagen, Gott ist 0% Finsternis und 100% Licht. Aber was heißt es? Und in der Bibel liest man eigentlich von vorne bis hinten, das könnt ihr gerne selber herausfinden, man liest die ganze Zeit von Gottes Heiligkeit. Wir haben das vorhin auch schon kurz gehört, von seinem Wesen. Es gibt da eben was, das unterscheidet uns Menschen grundlegend von Gott. Und zwar ist das die Fähigkeit, die wir Menschen haben, dass wir sündigen können. Und Sünde ist ja eigentlich, einfach gesagt, nichts anderes als etwas, das Gottes Wesen völlig widerspricht, weil Gott Sünde, das passt nicht zusammen. Gott kann nicht sündigen, der Mensch schon. Und auch wenn das vielleicht nicht immer ganz offensichtlich ist bei einigen Menschen, weil es gibt wirklich gute, nette, freundliche Menschen, aber in einem Menschen steckt was drin, das befähigt ihn zumindest, dass er lügt oder dass er jemanden hassen kann, dass er Ehebruch begeht, was weiß ich. Ich muss euch jetzt keine Palette an Sünden aufzählen. Aber wenn wir ehrlich sind und uns zurückerinnern, dann weiß das jeder, wie reizvoll es ist als Kind und vielleicht auch als Erwachsener, dass man Dinge tut, die eigentlich nicht erlaubt sind. Und das unterscheidet einen Menschen grundlegend von Gott. In ihm ist gar keine Finsternis, er kann nicht sündigen. Und damit beginnt Johannes sein Brief. Gott ist 100% Licht und kann nicht sündigen. Und vielleicht ist an der Stelle jetzt einmal kurz wichtig, dass wir uns vor Augen führen, was ist überhaupt, oder was musste passieren, was führt dazu, dass es möglich ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wir lesen schon im Alten Testament davon, dass dieser Ort, an dem Gott gegenwärtig war, das Allerheiligste, früher in der Stiftshütte und dann später im Tempel, das war doch einen sehr massiven Vorhang, eher ein Teppich, hunderte Kilo schwer, getrennt. Da war was dazwischen, dieser riesengroße Vorhang. Der Ort, an dem Gott gewohnt hat, war getrennt vom Menschen. Und als Jesus Christus, sein Sohn, am Kreuz gestorben ist, hat es diesen Teppich zerrissen. Und auf einmal war ein Weg zu Gott frei und geebnet. Und ich habe am Anfang schon einen Vers vorgelesen aus dem 1. Johannes. Und der ist die Grundlage dafür, dass man jetzt Gemeinschaft zu Gott haben kann. Ich wiederhole es nochmal. So viele ihn aufnahmen, also Jesus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und sein Name, dieser Name Jesus Christus, der drückt eigentlich genau das aus, was das Evangelium für uns bedeutet, nämlich es ist ein menschlicher Name, Jesus, den er von seinen Eltern bekommen hat, und er ist gleichzeitig Christus, der Gesalbte von Gott. Er ist ein Mensch, der als Sohn Gottes, als sündloser Mensch, von Gott berufen, für die Sünden der Welt gestorben ist. Eine wunderbare Person, über die Gott selber sagt, das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Der ist gestorben und hat es nicht verdient, aus Gehorsam und aus Liebe. Das Ereignis, dieses Werk war nötig, dass ein Mensch Gemeinschaft haben kann mit Gott. Das hat es Gott gekostet. Und wenn wir uns das vor Augen halten, was dazu eigentlich nötig war, dann wären vielleicht auch die nächsten Verse verständlich, die ich jetzt einfach kurz vorlesen möchte, und zwar ab Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir haben schon gesagt, dass Gott 100% Licht ist und keine Finsternis in ihm. Und anhand von der Grundlage kann man, denke ich, sagen, dass in Finsternis wandeln, wovon hier am Anfang die Rede ist, damit ist gemeint, dass man sündiges Leben führt. Und da wird eigentlich deutlich, welchen Zusammenhang ein sündiges Leben mit der Gemeinschaft zu Gott hat, nämlich den, dass es schlichtweg nicht möglich ist. So wie es zwischen Menschen auch der Fall sein kann, dass irgendwas zwischen ihnen ist, irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist, ein Streit, der noch nicht versöhnt wurde, so ist es auch möglich, dass Dinge zwischen Gott und den Menschen stehen. Und in dem Fall ist es unmöglich, wirklich tiefe Gemeinschaft mit Gott zu haben, wenn man ein Leben führt, das voller Sünde ist und das einem völlig wurscht ist, was man da tut. Es wäre sehr paradox zu behaupten, wenn man sagt, man hat tiefe Gemeinschaft mit Gott, man ist tief mit Gott verbunden und gleichzeitig tut man genau diese Dinge, diese Sünden, wegen denen der Sohn sterben musste. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Gell? Wenn man wissentlich Dinge tut, die Gott nicht möchte, kann man nicht behaupten, man hat eine tiefe Gemeinschaft zu ihm, dann das passt nicht. Und im Gegensatz dazu kann man in den tiefen Genuss von Gemeinschaft zu Gott kommen, wenn man ein Leben führt, wie er uns das selbst vorgelebt hat. Ein Leben ohne Sünde in tiefer Verbundenheit zu Gott. Wie es in Vers 7 heißt, wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist. Ich möchte jetzt einmal unterstreichen, dass es einfach einen großen Unterschied gibt darin, ja, wie man mit Sünde umgeht. Versucht man, Sünde zu meiden oder nicht? Also eine Haltung vom Menschen gegenüber dieser Sünde, die ist eigentlich ein Indikator dafür, ob man diese Tragweite von dem Erlösungswerk Jesus, ob man es überhaupt verstanden und ernsthaft für sich angenommen hat. Solange wir als Menschen auf dieser Erde sind, haben wir ein bestimmtes Problem, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe. In uns ist was, das befähigt uns zu sündigen. Auch wenn man Gottes Erlösungswerk schon angenommen hat und wir schon einmalig irgendwie erlöst worden sind, das ist ja möglich, sind wir immer noch Menschen, in denen immer noch was ist, das uns nach wie vor befähigt zu sündigen. Also das heißt nicht, dass man auf einmal nicht mehr sündigen kann. Wenn wir das leugnen würden, dass wir jetzt Menschen sind, die nicht mehr sündigen, dann darf man uns selber was vormachen. Das sagt auch der Vers 8, wo es heißt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also für den Fall, dass wir eigentlich gar nicht sündigen wollen und aber trotzdem daneben treten, was ist dann? Ist dann der Sohnstatus wieder futsch? Sind wir dann wieder verworfen? Entscheidend ist, wie wir mit Sünde umgehen. Also man hat die Wahl, dass man sich einerseits von Gott entfernt, so wie es Adam und Eva auch versucht haben, die haben sich versteckt am Anfang. Oder wir bekennen Fehltritte vor Gott und bitten um Vergebung. Jesus selbst hat das erwähnt und seinen Jüngern gesagt, als sie gefragt haben, Herr, lehr uns bitte, wie man richtig betet. Das ist ein essentieller Teil davon. Vergib uns unsere Schuld. Es geht nicht nur darum, dass einem einmalig Schuld vergeben wird, sondern auch, dass wir uns bewusst sind, dass wir immer wieder, auch wenn wir es vielleicht nicht einmal wollen, dass wir immer wieder Dinge tun, die von Gott wieder bereinigt werden müssen. Ich möchte euch eine kurze Illustration bieten oder stellt es euch einfach mal vor. Ich persönlich habe da ein Riesenproblem damit, diszipliniert zu sein. Ich würde gern disziplinierter sein, aber ich tue mir sehr schwer damit. Und ich bin eng verbunden und verbringe viel Zeit mit jemandem, der ist super diszipliniert, sei es der Ehepartner oder wie auch immer. Und dadurch, dass wir Gemeinschaft haben und man sieht, wie der andere lebt, da kommt man sich irgendwann ganz schön undiszipliniert vor. Dann wird das erstmal richtig offenbar im Vergleich zu dem total Disziplinierten, wie undiszipliniert ich eigentlich selbst bin. Also, bin sicher, ihr könnt es mir folgen. Und das Gleiche, das kann uns bei Gott passieren. Wenn dieser Gott 100% Licht ist und wir nach wie vor Menschen sind, in denen irgendwie was ist, das uns befähigt, dass wir Dinge tun, die ihm nicht gefallen, dann werden wir immer wieder traurigerweise an einen Punkt kommen, an dem wir merken, da ist was, das unterscheidet uns von Gott. Es kann immer wieder sein, dass wir an einen Punkt kommen und merken, da klebt noch was an uns dran, wir haben irgendwas gemacht, das ist nicht richtig vor Gott. Wie wenn auf einem weißen Gewand was Schmutziges noch klebt, das wird dann irgendwie offensichtlich, gell, wenn man sich mit Gott vergleicht. Aber was machen wir dann? Genauso wie das Opfer, das uns einerseits von der Sünde gerettet hat, die zum ewigen Tod führt, genauso reinigt uns auch sein Blut, wie wir im Vers 9 gelesen haben. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Noch einmal, der Johannes hat ein Riesenanliegen für seine Geschwister, dass sie ungetrübte Gemeinschaft haben, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben dürfen und nichts zwischen ihnen und Gott ist. Und weil Sünde uns von Gott trennen kann, ist es so wichtig, sich irgendwie über die Konsequenzen davon bewusst zu sein. Und er selbst unterstreicht es noch einmal am Anfang vom zweiten Kapitel, im Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachverwalter bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also es ist möglich, in tiefer Gemeinschaft mit Gott zu sein. Gott, der sich selber nach einem Vater- und Sohn- oder Tochterverhältnis sehnt, der hat es möglich gemacht. Und weil Sünde was ist, das auf einmal dazwischen stehen kann, ist es einfach so wichtig, Sünde aus dem Leben draußen zu halten. Ansonsten kommen wir nicht in den Genuss dieser Gemeinschaft. Und es ist aber so, als würden wir Menschen manchmal irgendwie die Kontrolle über uns selbst verlieren und Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen. Und Johannes macht hier aber noch einmal klar und macht Mut und deutet auf diesen Jesus hin, auf den wunderbaren Sohn, auf den Sachverwalter, der sich dann für uns einsetzt. Und sein Vergebungswerk gilt für alle Menschen, die es ernsthaft auch für sich beanspruchen. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal wiederholt, aber ich möchte das Grundlegende noch einmal zusammenfassen, weil es einfach so wichtig ist. Gott macht es möglich, dass man Beziehung zu ihm hat. Und er versetzt einen Menschen in den Status von einem Sohn, vorausgesetzt, er nimmt dieses Erlösungswerk für sich an und glaubt im Evangelium. So wie das Johannes, und jetzt wird es noch einfacher, in einem ganz bekannten Vers schreibt, den ihr alle wahrscheinlich auswendig kennt, Kapitel 3, Vers 16 in seinem Evangelium. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und dadurch, dass er seinen Sohn gegeben hat, ist es jetzt eben möglich, auch Gemeinschaft zu haben. Dadurch ist es möglich, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort. Dadurch ist es möglich, dass wir zu Gott reden können, dass wir mit ihm verbunden sind. Dadurch ist es möglich, Gott zu erleben, indem er auch antwortet auf Gebet. Dadurch ist es möglich, dass wir bei Gott Trost und Rat und Antworten auf Fragen finden, die uns kein anderer geben kann. Dadurch ist es möglich, dass Gott Teil unseres Lebens wird, dass er eingreift, dass er Hauptrolle wird, dass er lenkt und Dinge passieren lässt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Dadurch kommt es zum Vorschein, dass Gott auch Pläne für die Menschen hat, für jeden Einzelnen und einen Mensch gebrauchen will. Und der Johannes, der selbst Jesus als einen Menschen erlebt hat und jetzt immer noch in Gemeinschaft zu ihm verbunden ist, der bezeugt selbst, dass das vollkommene Freude mit sich bringt, wenn man tief mit Gott verbunden ist, wenn man nicht nur einen Sohnstatus hat, sondern den auch auslebt. Und das wünscht er sich für seine Geschwister. Und ja, das fordert mich persönlich sehr dazu auf, dass ich diese Gemeinschaft wieder mehr und mehr suche und dieses große Angebot, vollkommene Freude zu finden, auch in Anspruch nehme und nicht versuche, mit anderen Dingen mich irgendwie zu erquicken, zu erfreuen, die eigentlich immer wieder abklingen. Aber wir dürfen hier von einem Zeugen der ersten Stunde lesen, der sagt, es gibt nichts Besseres für euch, es ist vollkommene Freude, wenn ihr Gemeinschaft mit dem Gott haben könnt, der so an euch interessiert ist. Und wenn wir erkennen, dass was gibt, wenn wir erkennen, dass wir gesündigt haben, wenn es was gibt, das zwischen uns ist, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und wenn wir belastet sind mit Sünde, wenn diese Gemeinschaft betrübt ist, wenn es was gibt, das dich irgendwie hindert zu beten, wenn es was gibt, das dich davon fernhält, dass du die Bibel nimmst und ernsthaft liest, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass Gott nicht wirklich gegenwärtig ist in deinem Leben momentan, wenn es was gibt, das zu dir sagt, du bist schlecht und solltest dich momentan von Gott fernhalten, dann spricht hier der Abschnitt eigentlich ganz deutlich. Wir fordern uns dazu auf, dass wir sofort diese Dinge vor Gott hinlegen. Weil, wie wir es im Vers 7 schon gelesen haben, das Blut Jesu reinigt uns von dieser Sünde. Das war Gottes Ziel damit, dass wir immer wieder vor ihm reinstehen können und dass nichts gibt, das uns trennt zu Gott. Und ich möchte nochmal unterstreichen, er schreibt hier nicht an Leute, die noch nicht errettet sind. Er schreibt an Kinder Gottes und er sagt, und wir sind es. Nicht, wir sind es momentan und müssen schauen, dass wir Kinder Gottes bleiben. Das ist etwas, das kann einem Menschen jemand nicht mehr nehmen. Wenn er einmal Kind Gottes ist, bleibt er das. Aber deswegen hat man noch nicht automatisch Gemeinschaft mit Gott. Und nach dieser Gemeinschaft, glaube ich, sollten wir uns unbedingt ausstrecken und uns auch bewusst sein, was diese Gemeinschaft trüben kann. Und ich möchte noch kurz zum Schluss drei Verse vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. In denen sagt Jesus eigentlich nochmal selbst was konkret zu dieser Familie Gottes. Lukas 8 ist es. Lukas 8, ab Vers 19. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Es wurde ihm aber berichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die das Wort Gottes hören und tun. Also Jesus selbst rundet das ganze Thema, finde ich, noch ein bisschen ab, indem er deutlich macht, dass die Zugehörigkeit zu Gottes Familie jetzt nicht darauf zustande kommt, dass man fleischlich verbunden ist, sondern dass die, die seine Botschaft hören und entsprechend handeln, diejenigen, die glauben, dass Jesus für sie stirbt und diejenigen, die der Sünde in den Rücken kehren und jetzt ihm gehorchen, die nennt er seine Familie. Und mich selber hat das sehr angesprochen und ich bin nur lange nicht fertig, darüber nachzudenken. Und ich möchte euch irgendwie ermutigen, dass ihr selber das mitnehmt nach Hause und über eure Beziehung zu Gott nachdenkt und wie diese Beziehung ausgelebt wird. Man kann mit jemandem befreundet sein, aber gleichzeitig die Freundschaft nicht ausleben. Man kann verheiratet sein und es passiert aber nichts. Und man kann auch ein Kind Gottes sein und einfach nur so dahin stolpern. Man hat aber auch die Möglichkeit, dass man diese Beziehung auslebt und diese Gemeinschaft erlebt. Und nichts Besseres kann uns eigentlich passieren, Gemeinschaft mit Gott zu haben, damit die Freude vollkommen sei. Seht euch herausgefordert von der Schrift, von Gott höchstpersönlich, dass ihr da Freude findet. Ich selber möchte es auch machen. Und strecken uns nach Gott aus und nicht nach anderen Dingen, die uns am Schluss von ihm trennen. Amen.